Hallo und herzlich willkommen bei Radio Raffnicka Folge Nummer 59. Mit mir an meiner Seite wie jedes Mal der gute Robin. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Soweit hat sich ja nicht viel verändert. Ich glaube, man sieht schon so ein bisschen, dass ein Friseurtermin bei mir sehr, sehr dringend notwendig wäre. Aber wir halten durch. Wie geht's dir denn?
Ja, kann ich genauso weitergeben. Also ist bei mir nicht anders. Also meine Frisur müsste auch mal wieder überarbeitet werden. Notfalls muss halt dann der Bartschneider her und dann geht dann über die Frisur drüber. Mal gucken.
Ja, da haben einige tatsächlich schon für sehr witzige Ergebnisse gesorgt in meinem Freundeskreis.
Es ist wieder etwas ruhiger geworden nach jetzt dem Start von Ikoria und den ersten Aufregern über den neuen overpowerten Karten im Set. Nichtsdestotrotz wollen wir trotzdem noch mal ganz kurz über die Companions sprechen. Über den letzten Monat mit DCI-Number, Secret Lair Godzilla Basics und den Wired-Artikel zum NTG Finance. Auch ein sehr sensibles Thema in der Magic-Community, aber vorher wollen wir noch ganz kurz auf tokens4mtg.com eingehen. Was genau ist das denn, Robin?
Genau, das ist quasi euer Ort, wo ihr die besten und einzigartigsten Tokens für euer Decks, für eure Commander, Modern oder sonst was, wie auch immer ihr spielt, Deck bestellen könnt. Von renommierten Künstlern, die dort von verschiedensten Tokens, verschiedenste Artworks vorbereitet haben für euch, und ab nur einem Bestellwert von 10 Euro kriegt ihr mit dem Code Radio Raffnicka 1 einen Manga-Kraken und mit dem Code Radio Raffnicka 2 einen Thun-Kraken dabei. Das Ganze ist auch zeitlich limitiert, also die gibt's auch nur für eine gewisse Zeit und eben ab einem Bestellwert von 10 Euro. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Sponsoring tokens4mtg.com und denkt an den Code Radio Raffnicka 1 oder Radio Raffnicka 2, wenn ihr euch Tokens oder andere Produkte von der Webseite, es gibt ja auch Playmats und andere Sachen, für 10 Euro dann dort bestellt habt.
Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, springen wir direkt mal in Update-Companion-Zustand rein. Eine Sache, über die wir jetzt schon mehrfach berichtet haben, im Vorfeld, im Nachhinein und heute schon wieder. Companions, was ist dein Eindruck?
Ich habe tatsächlich ein bisschen mehr Arena jetzt die letzte Woche gezockt.
Wie spricht man Arena?
Und es ist schon sehr, sehr, sehr präsent, dieses Thema. Also ich glaube, Lurrus of the Dream Den ist so die größte Karte ist so dieses Sets Uro oder Oko oder so. Also die man wirklich am häufigsten sieht, gerade bei Rakdos-Builds oder generell Sacrifice-Builds, weil man dort mit der Ability aus dem Friedhof quasi sich wieder was rausholen kann. Das ist einfach zu gut, um es halt eben nicht zu spielen. Sonst Karuga in Jeskai Fires sehe ich in Standard immer wieder, was natürlich dann super mit der Adventure-Mechanik funktioniert, da man ja quasi dann noch nicht mal man hat trotzdem was zu spielen am zweiten Zug, auch wenn man eigentlich keine Karten mit Converted Mana Cost 3 oder mehr quasi im Deck hat, durch halt Bonecrusher Giants, Stomp oder Brazen Borrowers, Petty Theft. Und momentan gehen sie allein im Standard schon ganz schön ab. Ich weiß nicht, wie ist denn deine Erfahrung damit?
Ja, also Lurrus zum Beispiel, auch Boros Cycling, auch ein sehr starkes Deck. Ich frage mich auch, was sie sich dabei gedacht haben. Das Deck an sich ist ja schon gut, aber dann noch die Karte für 4 Mana instant Schaden machen in Einzahl Cycling-Karten in deinem Friedhof, plus du kriegst das Leben dazu, was du insofern Schaden gemacht hast. Das ist so gut. Das ist so eine gute Win-Condition für das Deck.
Ist aber auch tatsächlich ein Budget. Also kann man sehr gut als Budget-Deck spielen.
Ja, viele Commons und Uncommons drinne. Und trotzdem halt der Lurrus, der dann eventuell, wenn es denn sein muss, mal eine Cycling-Karte aus dem Friedhof wiederholt, was du eigentlich gar nicht möchtest, aber wenn es denn sein muss. Alter, wirklich super gutes Budget-Deck. Karuga, genau, mit Converted Mana Cost 3 oder weniger darf man ja nicht im Deck haben. Und wie du schon gesagt hast, dann so ein Brazen Borrower, der dann für 2 Mana bouncen kann, oder ein Bonecrusher Giant, der für 2 Mana zwei Schaden schießen kann. Das sind natürlich Sachen, die Venture-Sachen zählen da natürlich nicht, sondern es zählt ja die Kreatur und die kostet 3 in dem Fall. Und das ist natürlich auch interessant, sagen wir mal. Gute Mechanik. Ich spiele alle genannten Decks momentan selber. Und es ist halt eigentlich viel mit Companion einfach. Was mir auch noch aufgefallen ist Jorion, sowohl im Standard als auch in anderen Formaten. Klar, du brauchst ein 80-Karten-Deck, aber das fühlt sich gar nicht so schlimm an. Ich spiele momentan Jorion Bunt Ramp, aber du kannst den auch in ganz anderen Decks spielen. Einfach dir ein paar Sachen aufs Feld legen und dann, wenn du dann 3 Omens irgendwie Runde 5 flickern kannst, ist das meistens schon gut genug. Du suchst dich weiter durchs Deck, tust weiter Länder aufs Feld und tust dann irgendwann deine großen Kreaturen rein und slamst eigentlich alles einfach aufs Board, was du so hast, und dann gibt der Gegner einfach irgendwann auf. Einzige Möglichkeit dagegen anzugehen, ist gefühlt irgendwie total aggressiv zu sein. Oder die richtigen Counter an der richtigen Stelle zu haben, aber dann hast du wieder das Problem als Control-Deck hast du wieder das Problem gegen Agro-Decks. Also momentan ist irgendwie so ein großer Wirrwarr. Jorion gerade auch ein Deck von Saffron Olive gesehen, der das, glaube ich, in Modern gespielt hat. War es Modern oder war es sogar ein älteres Format?
Nee, es war Modern.
Es war Modern, ja. Und das war auch so. Ich weiß natürlich nicht, welche Matches er dann nur zeigt, ne? Aber das sah trotzdem sehr, sehr solide aus und als wird das ziemlich gut funktionieren. Wahrscheinlich halt gegen Control ein bisschen schlechter, weil du halt schon den Jorion resolven möchtest. Aber das ist halt, wie soll ich sagen, schwierig momentan mit diesem Companion. Also entweder müssen die Leute noch die richtige Antwort darauf finden, mehr Essence-Getter ins Deck oder Karten, die nicht erlauben, Karten von woanders zu spielen, außer der Hand reinzutun, oder die Karten sind wirklich einfach nur broken. Das ist so etwas, was ich noch nicht so hundertprozentig einschätzen kann, aber die Statistik spricht auf jeden Fall eher für broken.
Genau, und auch da, wir hatten halt schon letztes Mal ein bisschen drüber gesprochen, über die Auswirkungen bei älteren Formaten. Du hast jetzt schon Modern erwähnt, aber auch gerade Legacy. Und ich glaube tatsächlich, in Vintage ist nochmal ein speziellerer Fall, weil wie man in Vintage normalerweise mit zu krassen Karten umgeht, ist halt bei Restricting. Also, dass man sagt, okay, ihr dürft die nur einmal im Deck haben, macht bei Companions keinen Unterschied. Weil meistens spielst du sie ja sowieso nur einmal und hast sie dann safe in der Runde, wo man sie haben will, dann auch zur Hand. Und das ist halt einfach das große Problem bei dieser Mechanik. Aber selbst da hat sich auch schon Mark Rosewater tatsächlich geäußert, hat gesagt, okay, wir sind auch jetzt nicht, wir haben jetzt auch keine große Angst davor, Sachen in Vintage zu bannen, wenn es keine andere Lösung gibt. Also wenn sich diese Companions weiterhin als zu dominant, oder im spezielleren Fall ein Companion sich als zu dominant darstellt, dann kann der selbst in Vintage, wo man eigentlich keine Karten aus Power-Level-Gründen bannt, doch auch tatsächlich zum Bann kommen. Also das ist ziemlich verrückt, dass wir das so sehen, weil halt auch eigentlich immer Vintage als dieses komplett bescheuerte, zu krasses Power-Level-Deck quasi geahndet wird oder gehandhabt wird. Und jetzt, wo man dann sagt, okay, selbst wenn es so schwierig ist und wir irgendwie um diese Restricted-Liste drumherum oder Restricted-Geschichte drumherum manövriert haben, kann es dann trotzdem sein, dass wir auch dann vielleicht eventuell, je nachdem, wie sich's halt entwickelt, dann den einen oder anderen Companion in Vintage gebannt sehen. Bleibt auf jeden Fall gespannt, was da noch bei rumkommt.
Ich habe ja schon die ersten. Ja,
Entschuldigung. Ja, nee, was du?
Ich habe schon die ersten Kommentare gesehen, was mache ich, wenn meine vorbestellten Companions gebannt werden, bevor sie ankommen.
Das wird wirklich interessant. Ich habe auch meine erste Vorbestellung gemacht. Unter anderem auch ein Playset von Draenith Magistrate, den du eben schon meintest, der quasi, dass unser Gegner kann keine Zauber außerhalb von der Hand spielen. Weil ich glaube, der wird einfach essentiell werden. Also entweder man spielt halt Companions oder, also ich meine, der funktioniert selbst, wenn du selbst einen Companion hast, ne? Nur um den gegnerischen Companion
quasi auszuschalten. Also den im Sideboard und im Control-Deck sehe ich auf jeden Fall 2 bis 4 Mal.
Ja, je nachdem, wie dominant Companions sind, kann man auch überlegen, den Main Deck zu spielen 4-mal. Also ich erinnere mich an Zeit.
Es ist natürlich blöd, dass jetzt genau in dem Set auch wieder Sachen reprintet haben, die 3 Schaden auf Kreaturen machen.
Ja.
Beziehungsweise vorher gab es auch schon Scorching Fire. Ist natürlich auch blöd. Weil vorher, es gab ja mal eine kurze Zeit, wo es nur so 2 Schaden Spell gab, mehr oder weniger.
Wobei jetzt ich das, glaube ich, noch tatsächlich weg. Okay finde, weil es wäre ja schon ein bisschen übermächtig, wenn Drenneth einfach quasi unzerstörbar wäre und dann auf dem Feld liegen würde. Und man könnte da gar nicht mehr drum rumspielen. Also soll ja schon eine Hate-Karte sein, aber selbst sowas wie, keine Ahnung, Gravedigger's Cage oder Rest in Peace kannst du ja immer noch mit Enchantment oder Artifact-Removal auch weghauen.
Bei ja, es ging halt einfach nur, dass es eine 1-4 ist und nicht eine 1-3 ja. vielleicht.
Ja, das stimmt, klar. Aber mich erinnert das auch sehr krass an die Zeit, wo ich Tocatli Honor Guard auch mehr in Deck gespielt habe, weil alle Leute grüne Decks gespielt haben und ich dann mit meinem Feather-Deck und 4 Main Deck Tocatli Honor Guard einfach alle ETB-Effekte ausgeschaltet habe.
Ja, habe ich auch. Habe ich auch mitbekommen, dass eine Zeit lang sehr viele Leute das Main Deck gespielt haben. Ja. Ich finde, gerade auf Arena kriegt man das total schnell mit, dass die Decks irgendwie täglich oder halbtäglich schon fast angepasst werden auf das, was gerade irgendwie gefühlt gespielt wird.
Ja.
Und das ist total schwierig, da den Überblick zu behalten und irgendwie bei seinem Deck zu bleiben und nicht das Gefühl zu bekommen, ach, jetzt muss ich mal wahrscheinlich was anderes spielen. Und auch da habe ich halt das Gefühl, dass die Leute total schnell reagieren und sagen, hey, ich pack mal die und die Karte hier, Mainboard, Aethergast, Mystical Dispute und sowas. Also das ist schon interessant, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, weil Arena halt auch diese Möglichkeit bietet, quasi, dass jeder so viel spielen will, wie er will. Jeder kann sein Deck testen, so viel, wie er will. Mit natürlich dem vorher investierten Geld und Wildcards, wenn man denn das Deck dann haben möchte. Aber natürlich werden die jetzt immer weiter gefeintuned. Und ich glaube, gerade bei Jessica Fires, was schon so im Moment sich herausstellt als das wahrscheinlich beste Deck im Standard momentan, einfach dann dort quasi auch sehen, dass halt auch immer wieder kleine Feintuning-Optionen gemacht werden. Hier werden mal Mystical Disputes in Main Deck genommen, damit man seine Sachen nicht zu sehr gecountert bekommt. Da ist man dann von der Planeswalker-Strategie auf eine, mit Cavalier of Flames, Kenrith, Bonecrusher Giant quasi wieder zurückgegangen und eben Karuga. Und das ist halt natürlich dann immer so dieses, dieses sehr interessante an Arena, dass es sehr, sehr schnelllebig sein kann. Und gerade wo wir noch keine anderen Referenzwerte haben, weil wir keine größeren Turniere haben im klassischen Sinne und eben auch keine Paper-Turniere, ändert sich das, kann sich das ja bis zu täglich ändern. Was sind denn noch Decks, die dir so im Arena begegnen, die du die jetzt vielleicht einfach neu gekommen sind oder die jetzt wieder neues Leben eingehaucht bekommen haben?
Mich regt Jorion auf. Alles, was Jorion spielt. Irgendwie, weiß ich nicht. Das war gestern im Stream zumindest mein Nemesis. Jedes Mal, wenn das Deck ausgepackt wurde, egal was ich dagegen gespielt habe, ich habe verloren. Und es ist so weit gegangen, das habe ich dann nach dem Stream gemacht, dass ich mir das selbst ein Jorion-Deck gebaut habe.
Ja, naja, kann ich nachvollziehen.
Das werde ich wahrscheinlich dann heute ausprobieren. Mal gucken.
Sonst gegen Jorion, wenn man weiß, ist hier Hushbringer ganz geil im Sideboard. Weil alle ETB-Effekte auch wieder, also wie Tocatli Honor Guard, nur ein bisschen zerbrechlicher, quasi damit ausgeschaltet werden. Aber klar, Agent of Treachery ist so ein Ding. Damals, als es gespoilt wurde, alle gedacht so, yo, das ist hier EDH Commander-Gedöns und mittlerweile mit den ganzen Ramp-Karten.
Und ich habe auch so ein blödes Combo-Deck, wo du minus hier mit Luca. Ist das auch vielleicht sogar Jorion? Ich weiß es gerade nicht. -2 sucht er ja eine gleiche Karte mit höher Converted Mana Cost raus und dann hast du halt nur noch Kreaturen wie Kenrith drin oder den Agent. Das heißt, er findet dann automatisch sowas. Und dann liegt auf einmal wieder ein Agent draußen. Ja. Und klaut dir dein Deck.
Ja, oder halt ähnlich ist es halt tatsächlich bei Vinota, Boros Legendary Human aus dem Set. Auf den ich tatsächlich gar nicht so einen Blick hatte, aber quasi, was der macht, ist, wenn du mit einem Nicht-Human angreifst, und zu der Definition habe ich gleich noch eine Frage, filtert der quasi, genau wie du meinst, guckst du halt die obersten Karten an und dann kannst du eine Human Creature reinmachen. Ja,
Rinota ist halt auch so eine Sache, ne?
Genau, vor allen
Dingen. Meine Güte.
Vor allen Dingen, was mich halt da auch richtig nervt, ist, dass du mit Raise the Alarm, der ja nur 2 weiße Soldier-Tokens macht, worauf sogar ein Human zu sehen ist. Selbst ein Angriff mit denen reicht aus, um Vinota zu triggern. Und dann hast du dann auf einmal wieder einen Agent of Treachery drin. Charming Prince. Und das ist so nervig, wenn das passiert. Ich denke mir so, ach komm schon, Leute.
Ich freue mich ein bisschen, dass Charming Prince aktiver wird. Also sowohl in Standard als auch In Eternal-Formaten habe ich den jetzt in einem oder anderen Deck gesehen. Und das freut mich persönlich ein bisschen, weil ich das ja gesagt hatte, dass der, noch mal relevant wird.
Ja, jetzt ja definitiv. Also ist so ein bisschen wie Night of Autumn. So viele Modi, den kannst du eigentlich immer irgendwann mal gebrauchen.
Genau. Ja, also was soll ich sagen? Minota ist halt auch so eine Sache. Aber du hast gesagt, du hast noch eine Frage dazu.
Das war quasi meine Frage. Welche Decks hast du, welche Decks waren so die jetzt so im Kopf geblieben sind von den Arena Matches?
Ich dachte, du wolltest jetzt drauf hinaus, ob jetzt zum Beispiel ein Mensch Dinosaurier
das wäre. Ach so, das meinst du. Ja, genau. Nee, das war halt darauf bezogen, dass halt ein Soldier-Token sogar einen Menschen drauf hat, warum der nicht als Human gilt. Das ist irgendwie verkehrt.
Ja, es geht halt wirklich drauf, was auf der Karte steht. Ne? Aber ja, ich verstehe. Ich glaube, so war das auch nicht unbedingt gedacht, als sie die Karte designt haben. Aber das ist halt Magic. Und da muss man sich halt schon drüber nachdenken, wie man das macht. Also normalerweise sagen die immer extra, wir gucken, dass wir nicht zu viele Humans machen, weil die haben irgendwie zu viele Interaktionen, die sind zu gut teilweise. Ich meine, wenn Racy Alarm 1-1 Humans machen würde, ich weiß nicht, ob die dann nicht zu stark wären im Humans-Deck in Modern. Und jetzt halt explizit eine Karte zu printen, die genau das Gegenteil macht, also ein Human, die Non-Humans braucht, dann ist natürlich sowas wie Race the Alarm eine Sache, die ziemlich overpowered ist. Also es gibt momentan ziemlich viele broken Decks und es ist irgendwie, also wenn es so bleibt, habe ich das Gefühl, es ist irgendwie schon so ein bisschen Steinschere-Papier-Prinzip, weil entweder hast du ein gutes Matchup oder ein schlechtes Matchup, aber dadurch, dass das so viel halt gerade auf Arena, also eigentlich fast alles auf Arena läuft, habe ich halt einfach das Gefühl, du kannst noch nicht mal da sicher sein, weil Leute so schnell ihre Decks anpassen. Und dann hast du auf einmal Sideboard-Karten drinne, wo du eigentlich ein gutes Matchup hast, haben die auf einmal Sideboard-Karten im Mainboard drinne, weil sie so oft gegen dieses Matchup verloren haben. Und dann ist ein Matchup, was hier eigentlich Favorite ist, geht dann wieder verloren. Und dann hast du Wahrscheinlichkeit danach ein schlechtes Matchup und dann verlierst du wieder. Also irgendwie ist da momentan die Hölle los, habe ich das Gefühl.
Ja, es ist im Moment noch die Wilde Westen-Phase quasi.
Aber ich habe das Gefühl, diese Wilden Westen-Phase war noch nie so intensiv, wie sie jetzt ist.
Gerade mit den Companions und. Das kann sehr gut sein, dass du hast so viele verschiedene Materialien. Es gibt ja auch immer noch, oder ich stoße immer wieder auf Decks, die dann die Mutate-Mechanik tatsächlich in einem klassischen Sinne verwenden können. Also jetzt nicht wie blau-basierte Tempo- oder Flash-Decks, die Seedasher Octopus eigentlich nur mutaten und sonst eigentlich nichts machen. Sondern halt, ne, die versuchen halt wirklich Monster dann zu erschaffen. Und das ist halt dann. Daran merkst du dann auch schon so ein bisschen, okay, es ist noch sehr, sehr viel wird herumprobiert. So Decks, die man irgendwie am Anfang gedacht hatte, dass sie besonders gut werden, sind gar nicht so besonders gut. Mein im Stream noch heißgeliebtes Jeskai Control Deck ist immer noch okay, aber halt nicht so unbedingt mega gut.
Ja, wenn du Jessica spielst, spielst du halt Fires einfach. Ne?
Eigentlich schon,
ja. Das ist die bessere Variante wahrscheinlich.
Dafür ist es dann zu gut, um nicht Jessica Fires zu spielen, ja.
Aber ja. Ja, also es ist echt witzig, was alles momentan möglich ist, aber manchmal auch sehr frustrierend. Das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen.
Genau, ich glaube halt auch, dass sobald wir dann die ersten größeren Turniere haben, wird sich das auch wieder so ein bisschen entschlacken. Dann
ja, also ich meine, die Sache ist, es wird ja immer noch Magic Fest gespielt. Und also trotzdem irgendwie ist das so, dass das irgendwie noch viel rumexperimentiert wird, gebaut wird. Und ich glaube, es hängt wirklich damit zusammen, dass sich in Papierform noch nichts gesettelt hat, weil es halt einfach gerade nicht möglich ist. Ja. Weil wenn man sich Papierform auf was festlegt, dann habe ich das Gefühl, wird das auch in Arena eher, setzt sich das dann eher durch, weil die Leute dann auch sagen, alles klar, ich bleib jetzt mal hier bei dem Bild, das ist ja auch in Papierform gut und so. Also ich glaube, wenn es dann in Papierform weitergeht, dann wird die Phase vielleicht endlich mal vorbei sein. Aber momentan habe ich das Gefühl, irgendwie kein Ende in Sicht zu haben. Es kommt gefühlt jeder Tag kommt irgendwie ein neues Deck, was gar nicht mal so schlecht ist, raus. Ja. Weil ich habe das Gefühl, je mehr Decks es gibt, die gut sind, desto mehr Decks kommen auch, weil die auch dann genau gegen diese anderen Decks wieder gut sind. Und ach, das ist irgendwie alles zurzeit spaßig und frustrierend zur gleichen Zeit.
Ja, es ist sehr viel los gerade auf jeden Fall, das kann man so definitiv sagen. Und wenn man dann noch darüber hinaus sich dann noch ältere Formate anguckt, wo dann Companion dann vielleicht ein komplettes Deck nicht, also komplett aus den Angeln gehoben hat und man sagt, okay, das lohnt sich jetzt eigentlich mit Companion so gar nicht mehr, dann ist es halt noch ein bisschen frustrierender. Ja, aber ich würde sagen, wir ziehen mal weiter zum nächsten Thema. Und zwar zum Artikel von Wizards of the Coast, Sunsetting Planeswalker Points. Also jetzt offiziell quasi eingeläutet der Sonnenuntergang der Planeswalker-Punkte, eine jahrelange Tradition. Und auch was, was viele Leute oder eigentlich alle Leute, die im Local Game Store gespielt haben und bei offiziellen Turnieren mitgemacht haben, in der einen oder anderen Weise ja, mitbekommen haben. Und zwar, wir haben schon im letzten Jahr quasi die Ankündigung bekommen, dass Planeswalker-Punkte ausgefaced werden sollen für die Wizards-Accounts, was der Account-Service ist, den ihr auch bei Arena benutzt. Der soll jetzt unter anderem verknüpft werden mit der Magic the Gathering Companion App, aber halt auch mit euren ja, Paper-Turnieren. Wenn ihr halt irgendwo auf dem Magic Fest oder bei FNM mitmacht, solltet ihr euch dann damit auch ja, anmelden. Und ihr habt halt nicht mehr diese Codes, diese mehrstelligen Zahlen- oder Zifferncodes, die dann euch als Spieler ausgehändigt wurden. Und ja, dementsprechend kann man bis zum 27. Mai kann man sich auf der Webseite noch quasi alles anschauen, was man so erreicht hat. Man kann sich Notizen machen über seine Achievements, denn danach wird das Ganze nicht nur ausgeschaltet, sondern eben auch ja, sondern eben auch gesagt, okay, wir löschen auch die Historie bis dahin. Und da kam so verschiedenste Reaktion aus der Community, aber wie ist jetzt erstmal deine Reaktion darauf?
Ja, also wie gesagt, sie haben es ja schon angekündigt. Ich meine, wir hätten auch schon mal darüber gesprochen gehabt. Ja. Und dementsprechend, ja, sinnvoll, das Ganze auf ein einheitliches Level zu bringen mit vielleicht deinen Magic Arena Namen oder sowas, ich weiß es nicht. Irgendwas, was vielleicht Sinn macht. Also ich könnte mir vorstellen, dass du nicht unbedingt Magic Arena brauchst, aber dass sie so eine Art Client machen werden, wo du dann quasi so eine Art Magic Arena Account hast. Du brauchst nicht Magic Arena spielen, aber mit dem Account loggst du dich dann ein und kriegst irgendwie alle Informationen, die du so brauchst, gegenüber und kannst halt den Account benutzen, um vielleicht auch sich bei Magic Arena einzuloggen oder sowas. Keine Ahnung, das könnte ich mir halt vorstellen, dass halt, dass das halt sinnvoll ist, das Ganze halt irgendwie so zu vereinheitlichen und einen neuen Anstrich zu geben, so wie es auch wirklich sinnvoll ist und gemacht werden muss. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich traurig, dass das dann wirklich komplett gelöscht wird und man dann keinen Zugriff mehr darauf hat. Ich weiß nicht, ich bin da jetzt kein Experte, wie viele Daten das sind, wie viel das kostet, das Ganze zu speichern irgendwo und weiterhin verfügbar zu machen, in irgendeiner abgespeckten Art und Weise, weiß ich nicht. Aber würde ich mir natürlich wünschen, dass ich trotzdem noch die Möglichkeit habe, darauf zuzugreifen oder dass das noch mal mit meinem neuen Account, der dann vielleicht kommt, verbunden wird, dass ich da die Möglichkeit habe, weiter da drauf zu schauen. Und ja, ich kann mir halt vorstellen, dass sie sagen, dass das irgendwie alles antiquiert und auch die Art und Weise, wie die das ja programmiert haben, vielleicht irgendwie, dass sie keine Lust haben, das Ganze irgendwie noch zu exportieren, dass das denen irgendwie zu aufwendig ist. Das kann ich mir natürlich vorstellen, aber es ist irgendwo schade, weil es wirklich, wir hatten gerade eben kurz noch mal drüber gesprochen, ja, auch die Anfänge von deinem Magic irgendwie darstellt. Mhm. Du hast, wenn du immer die gleiche DCI-Nummer benutzt hast, wirklich irgendwie jedes Mal, wo du bei einem FNM warst und kannst dann gucken, was du da alles so erreicht hast, wann du das erste Mal vielleicht ein Event gewonnen hast und so. Also es ist schon eigentlich eine sehr interessante Sache. Also schaut auf jeden Fall rein, falls ihr eine DCI-Nummer habt. Und schaut mal, was ihr da so erreicht habt und speichert euch das ab. Ich glaube, das wird euch in Zukunft irgendwann, vielleicht in 10, 20 Jahren, wenn ihr schon gar nichts mehr mit Magic zu tun habt, noch mal erfreuen, wenn ihr da reingucken könnt und sagt, hey, damals, das war doch eine coole Zeit.
Hm. Ja, definitiv. Also ich habe dann auch eben schon mal ein bisschen so durchgescrollt, habe dann eingesehen, wann ich das erste Mal an einem offiziellen Turnier in unserem Laden teilgenommen habe. Dann auch so Sachen wie zum ersten Mal, dass ich bei so einer hier Pre-Pro-Tour Qualifier und sowas mitgespielt habe und tatsächlich gar nicht so schlecht performt habe. Und dann siehst du auf einmal so, okay, du hast immer so 3 Punkte für jedes FNM, 3 Punkte für jedes FNM und dann so 52 Punkte, denkst du, was zum Teufel? Und das ist schon so ein gewisser, mit einem gewissen Stolz verbunden. Natürlich hat sich das Ganze ein bisschen ja, entschlackt, wo es ja auch schon dann irgendwann die Ankündigung kam, dass die National-Turniere abgesetzt werden, was ja immer so der große Grund war für Leute aus dem Land, dann diese Planeswalker-Punkte zu sammeln, weil ich glaube, ab 200 Planeswalker-Punkte oder so konnte man sich dann anmelden für dieses National-Turnier und da hatte man so ein, auch als Casual, also jetzt nicht als Tournament-Grinder, aber zumindest als jemand, der regelmäßig einigermaßen kompetitiv spielt, so ein Endziel, wo man sagt, okay, wir wollen jetzt so und so viele Turniere spielen, wir fahren vielleicht nochmal auf ein Magic Festival, wir fahren nochmal zu diesem Qualifier-Turnier, um halt eben diese Punkte zu sammeln, um halt eben am Ende des Jahres sagen zu können, wir fahren nach, keine Ahnung, wo das Turnier war, und machen bei den deutschen Nationals halt irgendwie mit. Und das gibt's ja schon seit längerer Zeit nicht mehr und dementsprechend, ich glaube, ich habe noch kurz vor der Pandemie noch irgendwie mit jemandem gesprochen und meinte so, was machen wir eigentlich noch mit den Planeswalker-Punkten? Ich meine, es ist nice to have auf jeden Fall. Aber so einen richtigen Nutzen haben die ja jetzt auch mittlerweile nicht mehr. Und von daher ist es logisch gesehen der richtige Schritt. Aber ich muss auch sagen, es stimmt mich ein bisschen traurig quasi, dass man so diese Geschichte, die ja schon in Magics Fall super, super lang schon gibt einfach, dass man die jetzt gefühlt einfach nimmt und löscht. Das ist so ein bisschen aus einer vielleicht ästhetischen Sicht oder so einfach etwas, was ich halt nicht so schön finde. Ich finde auch, es sollte eine Möglichkeit geben, wo man sagt, okay, wir discontinuen dieses Programm, aber man kann weiter drauf zugreifen. Man kann vielleicht einen Unterpunkt in den Optionen von einem Wizards-Account vielleicht machen, dass man seine DCI-Nummer kombinieren damit kann. Aber einfach so quasi wegwerfen, finde ich ein bisschen hart. Jedoch habe ich auch schon bei Reddit unter anderem sehr viele verschiedene Exportprogramme gefunden, die es einigermaßen einfach machen, sich seine Daten von diesen DCI-Nummern quasi einfach runterzuladen. Da habe ich auch einen Link für in den Quellenangaben, packe ich in die Videobeschreibung quasi rein, da könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Und wenn ihr da möchtet, euch eure Daten runterladen, wenn ihr sagt, ihr hängt da ein bisschen mehr dran. Ja, an sich bin ich mal gespannt, wie das neue System aussehen wird. Vor allen Dingen, wie man dann sich anmeldet beim Local Game Store. Bisher war es ja immer so, wenn du schon mal im Local Game Store gespielt hast, musst du quasi nicht mehr deine Nummer angeben, sondern sagst du deinen Namen, bist gefunden, hinzugefügt. Und ich denke mal, das wird dann dort entweder mit E-Mail-Adresse oder sonst irgendwas verknüpft werden. Wird auf jeden Fall interessant zu sehen, wie sich das dann ändert und ob man dann so eine allgemeine Übersicht hat, wo man überall gespielt hat, wo man bei Arena mal Mythic gerankt hat und wo man mal ein FNM abgeräumt hat oder so. Das würde ich mich auf jeden Fall freuen.
Definitiv. Also, ich glaube, Zusammenfassung, schade, dass es eingestellt wird und dass wir dann gar keinen Zugriff mehr drauf haben, aber irgendwie auch eine notwendige Änderung.
Ja, das kann man so, glaube ich, sehr gut sagen, ja.
Ja.
Dann würde ich sagen, gehen wir zu unserem nächsten Thema, und zwar Secret Lair Godzilla Basics oder die Godzilla Lands. Nach unserem, technisch gesehen letzten Ankündigung von den Secret Lair Fetch-Ländern haben wir jetzt wieder eine landbasierte Secret Lair, diesmal wieder traditionell als Drop. Das heißt, ihr könnt euch das bestellen und es wird dann nach dieser Bestellzeit quasi so viele davon gedruckt, wie gebraucht werden. Und in dem Sinne könnt ihr euch dann damit eindecken, so viele wollt, ohne dass ihr die Sorgen habt, dass ihr da keine mehr von bekommt. Und
maximal 15 pro Person.
Maximal 15, ja. Und wir haben diesmal ein Set aus 5 Karten wieder. Und zwar ein Plains, ein Island, ein Swamp, ein Mountain, ein Forest mit Artwork von verschiedenen Künstlern, die worauf immer Godzilla zu sehen ist, in verschiedenen Szenarien. Wie zum Beispiel in dem Plains Artwork sieht man ihn mit Mothra durch die Gegend stampfen. Im, ich glaube, Island ist das oder Mountain, ist er quasi auch eine Szene aus dem Film, wo er quasi ins Wasser geht und dann so ein bisschen wegdampft, weil ich gehe nicht zu sehr in die Godzilla-Lore rein, aber er verlässt dann quasi die Welt. Dann haben wir noch den im Swamp natürlich den Kampf gegen das Swamp-Monster passend und dann den Kampf gegen Rodan auf dem Mountain-Artwork. Und ja, an sich sehr, sehr coole Artworks. Wie stehst du denn dazu?
Tja, generell bin ich ein Riesenfan von Land-Artworks. Also Land-Artworks sind ja meine Lieblings-Artworks. Deswegen bin ich schon hart am Überlegen, ob ich es vielleicht kaufen soll. Aber irgendwie mit dieser Godzilla-Sache habe ich mich noch nicht zu 100% angefreundet. Aber irgendwie es ist es ziemlich cool geworden. Also Full Art auf einer schönen Art und Weise. Wenn ich es richtig sehe, wird das auch in, weiß nicht, japanischer Sprache sein. Denn so wird sie auf jeden Fall angekündigt. Dann steht halt Insel in japanischer. Ich weiß nicht, was sind halt Schriftzeichen. Ich kann es nicht genau erkennen. Ich würde mal vermuten, dass es japanisch ist.
Es sieht nach Kanji aus, ja.
Und das finde ich auch, hat irgendwie einen Flair. So einen ganzen Flair. Es passt irgendwie. Und da habe ich das Gefühl, ja, ist eigentlich ganz cool. Aber es ist wieder so die Sache, es sind halt von jedem Basic 1. Und ich brauche halt schon ein paar mehr, um meine Decks zu bestücken. Andererseits habe ich ja schon die aus dem Secret Lair, aus dem ersten Mega Drop, wie sie ja jetzt heißen. Und wenn natürlich dann immer mal wieder so Basics kommen und man irgendwann mit diesen ganzen Basics ein Deck dann hat, ist es natürlich wiederum ganz cool. Ich meine, wenn man jetzt, sagen wir mal, Pioneer oder vielleicht sogar Modern spielt, dann braucht man auch nicht so viele Basics. Dann geht das vielleicht irgendwann. Natürlich so eine Sache, wenn man ich zum Beispiel mit meinem mono-schwarzen Standarddeck, dann brauche ich halt 24 beziehungsweise 20 Swamps. Und das ist natürlich dann schwierig. Und dann muss ich gucken, möchte ich gerne vielleicht meine Karten eintauschen gegen Swamps oder möchte ich doch lieber das Set behalten? Das ist natürlich so ein bisschen schade. Also ich fände es cooler, wenn die sagen würden, ein bisschen, vielleicht 10 Euro teurer und dann ist das halt von jedem mindestens vielleicht 5 oder so, dass du halt wirklich was mit anfangen kannst. Aber ja, das ist nicht Secret Lair und das war es halt bisher auch nie und ja. Ich muss sagen, ich bin wirklich am Überlegen, ob ich es mir kaufen soll. Ich find's ganz cool. Lieber auch so auf Basics, als wäre das jetzt eine Godzilla, eine reguläre, normale Karte und nicht eine alternative Karte von einer anderen.
Ja. Ich find's tatsächlich ich find's auch interessant. Ich hatte ja auch schon, glaube ich, zu dem Winter Wonderland Throne of Eldraine, Wonderland, diese Basic Cycle, die du auch eben schon meintest, auch schon angemerkt, dass ich das ebenso wie du, dass ich eine von jedem finde ich kontraproduktiv. Ich glaube nicht, dass Magic-Spieler so funktionieren in keinem Format, dass sie nur so, ach ja, ein Island reicht mir. Es sei denn, du hast so diesen Anspruch, dass du sagst, du gehst ganz bewusst auf mismatched Basics irgendwie. Dann ist es natürlich irgendwie wieder cool, dass du sagst, okay, ich habe jetzt hier einmal das aus dem letzten Secret Lair, dann vielleicht noch eine Judge Promo Plains, dann Full Art aus Amonkhet und dann halt diese Godzilla-Geschichte. Im Endeffekt, ich finde es nett, ist wahrscheinlich nichts so für mich. Also das Ganze soll auch wieder $29 plus Shipping quasi kosten. Und vor allen Dingen finde ich, ist das auch ein bisschen problematisch, denn ich habe letztens ein Video gesehen von MTG Blackset, der ja auch bei uns aus dem Local Game Store kommt. Und der hat seine Secret Lair Talia ausgepackt und gezeigt. Und die war ziemlich, ziemlich, ziemlich damaged. Also die war wirklich mit sehr großen, groben Schnitzern auf dem Artwork selbst am Rand sehr, sehr angefressen. Und wenn ich mir schon extra Geld zur Seite lege und dann
Premium.
Bitte?
Ich musste einmal kurz niesen.
Ach so, das habe ich gar nicht gehört. Aber ja, auf jeden Fall, wenn ich dann mir ein Premium-Produkt kaufe, habe ich auch irgendwie die Erwartungshaltung, dass das dann in Premium-Sammelqualität quasi zu mir kommt und halt nicht schon damaged ist, sodass man es kaum auf Cardmarket verkaufen kann. Und das ist halt dann so ein bisschen dieser saure Beigeschmack. Ein weiterer saurer Beigeschmack, wo so ein bisschen der Hass von der letzten Secret Lair noch mitschwimmt über diese Fetch-Länder, ist dann, dass die Community dann wieder aufgeregt hat und gesagt hat, okay, jetzt ist hier schon wieder ein Premium-Produkt und diesmal kauft ihr uns wieder quasi 5 Karten für 30 Euro. Hört doch jetzt mal auf damit und so weiter. Aber ich finde das in diesem Fall eigentlich okay, weil gerade Basic Lands, die sind halt zum einen in Massen vorhanden und zum anderen in der Regel kostenlos, wenn ihr im Local Game Store nachguckt. Oder halt auch, wenn ihr euch einen Bundle kauft oder so, da habt ihr, glaube ich, mehr Basics, als ihr jemals im Leben brauchen werdet. Von daher finde ich das von der Herangehensweise, wie man an Premium-Produkte rangeht, ganz okay, dass man sagt, okay, es gibt die normale Version und Leute halt, die entweder Godzilla-Fans sind oder halt sagen, okay, ich brauche diese Länder für mein mismatched Land-Deck oder so. Die können sich dann sowas holen. Aber ja, für den normalen Spieler dann doch eher ja, nicht so interessant.
Ich finde es auch blöd, dass die jetzt, also was heißt, ich finde es cool, dass die Full Art sind. Ich finde blöd, dass die Eldraine Wonderland-Karten nicht Full Art waren. Ja. Das ist ja dann wieder so eine Sache, da kann man ja schon fast nur auf Mismatch gehen, aber selbst dann kann man nicht sagen, hey, ich mache alle Full Art und dann in Foil. Mhm. Zum Beispiel, ich nehme dann die aus Orb of Devastation in Foil, die aus Battle for Zendika in Foil, so alles, was es so an Full Art gab. Unsanctioned, Unstable, würde ich dann vielleicht sogar auch überlegen, mir dann eins von Foil zu kaufen, wobei die dann ultra teuer sind. Aber dann hat man halt die aus Eldraine Wonderland, die dann nicht Full Art sind. Das ist natürlich wieder so eine Sache, die mich ein bisschen stört. Und was mich auch stört, ist, dass es halt wieder nur Misleaf dazu gibt. Also, die benutzen irgendwie jetzt die Möglichkeit zu sagen, hey, wir machen da auch noch ein bisschen was mit Arena, aber macht doch irgendwas Cooleres. Zum Beispiel die Länder als Redemption für Arena. Ich sag euch eins, wenn ihr das macht, dann könnt ihr auch 10 Euro mehr für das Produkt verlangen und es wird mehr gekauft werden. Also, aber ich glaube, die rechnen dann lieber so, dass sie das irgendwann mal als irgendein Event einbauen in Arena, dass man die bekommt, diese Länder.
Ja.
Und dann
ich schätze auch mal.
Kriegen also die da wahrscheinlich irgendwie mehr durch oder so, ich weiß es nicht.
Selbst auch diese Secret Lair Sleeves konnte man sich ja dann auch irgendwie für 300 Gems oder so oder 600 Gems oder so dann auch noch extern kaufen. Das heißt, so ein bisschen dieser Exklusivitätspunkt geht ja dann auch noch geht mal verloren, weg, wenn man es ja. nochmal sich so holen kann. Von daher wäre es eigentlich tatsächlich nett gewesen, wenn man dann exklusiv diese Artstyles von diesen Godzilla-Lands bekommen könnte.
Ja, oder macht's so, dass da ein Code drin ist und ihr kriegt zufällig eine Artstyle freigeschaltet, zum Beispiel Planes oder sowas.
Ja.
Fände ich natürlich jetzt auch nicht so cool, würde ich mich jetzt auch drüber aufregen an dem Punkt. Hm. Aber ich sag's jetzt aus unternehmerischer Sicht, dass dann da noch so eine Art, hey, ich kauf's mir fünfmal, dann habe ich auf jeden Fall jeden Style freigeschaltet für Arena und ich habe die Karten Basics so häufig, wie ich sie vielleicht gerade für meinen Pioneer oder Modern Deck brauche.
Ja.
Also es gibt viele Möglichkeiten, aber nur eine Sleeve ist halt einfach zu wenig. Es ist halt einfach langweilig.
Ja, das stimmt. Also es ist ein bisschen so, okay, wir haben jetzt, damit alle aufhören, über Arena-Inclusions zu jammern, wir haben hier Sleeve fertig. So, das ist halt wirklich nur das Artwork auf dem Kartenrücken gemacht. Also ja, also ich stimme dir dazu. Ich finde, dass nahezu jedes Magic the Gathering-Produkt sollte mit einem Magic Arena-Code kommen, wenn die Arena jetzt quasi als das neue große Ding oder als ein wichtiger Pfeiler der Magic Community aufbauen wollen. Und da finde ich halt auch so eine Inclusion, so eine Safe Bet mit irgendeinem Cosmetic drin, ist so halt einfach ein bisschen zu wenig. Gut, aber gehen wir mal weiter zu einer News, die gar nicht so großartig, gar nicht so großartigen Impact hat. Also wir haben jetzt nicht irgendwelche Informationen zu neuen Karten oder sonst irgendwas, aber das Produkt, was wir auch schon kurz besprochen hatten, Jumpstart, soll ja wieder so eine, so ein bisschen Battlebond-eske oder Bonusprodukt-mäßige Booster-Variante sein. Also die Idee dahinter ist, man nimmt zwei von diesen Boostern und die haben, glaube ich, 30 Karten drin, die man dann wieder ummischen kann und dann hat man ein fertiges oder ein randomized Deck, so ein bisschen wie ja auch hier das Ding funktioniert von Richard Garfield. Wie heißt der nochmal?
Keyforge,
genau. Daran soll das so ein bisschen angelehnt sein. Und die News, die wir jetzt zu diesem Produkt haben, ist, dass sich das Ganze verschoben hat. Und zwar natürlich aufgrund der Pandemiesituation, die wir aktuell haben, auf den 17. Juli. Ich glaube, das sollte ursprünglich der 25. Juni sein. Und das wurde dann gerade noch mal etwas weiter nach hinten verschoben. Davon nicht beeinflusst ist der Release vom Core Set 21, der halt immer noch weiterhin am 25. Juni kommt, beziehungsweise am 3. Juli für in Paperform. So zumindest momentan die Ankündigung. Wir wissen da aber auch noch nichts genaueres und es kann sich ja auch immer noch ein bisschen ziehen. Findest du es sinnvoll oder wie stehst du zu diesem
Das zu verschieben. Ob ich das sinnvoll finde.
Ja,
wahrscheinlich schon. Also ich meine, was macht es jetzt Sinn, gerade so ein Set rauszubringen, was wirklich darauf aus ist, noch nicht mal irgendwie, dass du dir dann erstmal ein Deck mitbauen kannst und ein bisschen damit probieren kannst oder sowas, sondern wirklich darauf aus ist, irgendwie Spaß zu haben in vielleicht einem FNM oder sowas. Wenn du gerade keine Ahnung, auf die anderen Leute wartest oder sowas. Also, worauf ich hinaus will, ist, das ist wirklich ein spezielles Set, was dafür gedacht ist, Spaß im expliziter Formel zu haben und nicht einfach aufzurippen, wie jetzt eventuell möglich wäre bei Ikoria. Und deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass das nach hinten verschoben wird und man halt ein bisschen länger darauf wartet und dann hoffentlich die Möglichkeit besteht, zum 17. Juli vielleicht das in normaler oder in normaleren Art und Weise zu spielen. Die Sache ist halt einfach, das hat die Politik, glaube ich, zwar nicht so auf dem Schirm, deswegen weiß ich nicht, ob die das dann auch so explizit ansprechen werden, aber gerade bei Magic ist es ja so, dass man wirklich Person an Person sitzt. Normalerweise gibt man Handshake, man mischt die Karten vom anderen. Gut, das habe ich jetzt auch schon kurz vor, bevor die Krise so akut war, gab es schon so die Regeln, dass die Leute gesagt haben, okay, da geht gerade was rum, passt mal ein bisschen auf. Da gab es schon so die Sache, bitte hebt nicht das Deck vom Gegner ab, sondern sagt ihm, er soll noch mal mischen, wenn ihr das wollt. Gebt euch nicht die Hand. Aber nichtsdestotrotz sitzt links neben dir und rechts neben dir im Zweifelsfall 10 Zentimeter weit weg ein anderer Spieler. Und gegenüber ist ja auch nur einen Tisch breite Platz. Also Magic ist halt wirklich ein Spiel, da ist super viel Kontakt da. Ich hoffe jetzt einfach, dass das nicht irgendwann sagt, ja, sowas darf wieder stattfinden, weil es sind ja Personenanzahlen unter 30 oder so. Und deswegen ist das Veranstaltung unter 30 Leuten und deswegen ist das okay. Deswegen, da muss man auf jeden Fall aufpassen, weil Magic halt wirklich viel Kontakt voraussetzt und ja, das ist halt schon sinnvoll, dann so ein Produkt, was weniger, wahrscheinlich weniger auf Reprints abzielt, vielleicht für Commander, ich weiß es nicht, weiter nach hinten zu verschieben. Genau. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, freue ich mich sehr, sehr, sehr stark auf Ikoria und hoffe, dass ich da bald meine Karten hab und diese ganze mal ein Papierform zu haben. Zum Beispiel die Comic-Styles wurden ja total unter den Tisch fallen gelassen. Also die sind ja schon fast gar nicht mehr akut, weil die in Arena nicht da sind, die Comic-Styles. Ja. Ich habe letztens das im Stream erwähnt, meinte einer, wie Comic-Styles? Meinte ich so, ja, die gibt's halt in Papierform so und wahrscheinlich bald irgendwann auch mal auf Arena, aber das sind quasi der Showcase von dem Set und da waren die auch total überrascht und es passieren auch so witzige Dinge zurzeit, wie das Leute, die in Japan wohnen, können das ja schon aufmachen, also da ist das ja nicht verschoben worden und da gibt's auf einmal Channel, die vorher, weiß ich nicht, ein paar tausend Abonnenten haben jetzt 10.000 Abonnenten und irgendwie 50.000 Views auf den Videos, weil die schon diese Boosterboxen aufmachen können. Das ist total weird, was da gerade abgeht.
Ja, das auf jeden Fall. Tatsächlich zu deinem Punkt noch, also zum einen zu Jumpstart allgemein, also ich finde es auch auf jeden Fall sinnvoll, dass es ein bisschen nach hinten verschoben wurde, gerade weil Jumpstart ja auch so ein Produkt ist, was hauptsächlich und in erster Linie dazu gedacht ist, in Paper und in Person quasi aufzumachen.
Genau.
Dementsprechend ist absolut die richtige Entscheidung. Ich bin mal ganz kurz, tatsächlich am 16. Juli soll das Ganze auch auf Magic Arena kommen. Wie genau wissen wir noch nicht. Allerdings stimmt, das war ja es war ja auch noch so ein Ding, wo man sagt, okay, Jumpstart wird auch für Arena entwickelt, also auch nochmal ein anderes Art und Weise, wie man mit Magic dann spielen kann. Und zu dem Thema mit dem Coronavirus, sollte es irgendwann mal weiterkommen und dass man wieder quasi im Local Game Store dann theoretisch spielen könnte, ist es natürlich auch an jedem selbst quasi gelegen, sich da hinreichend hin zu sichern und halt eben vielleicht nicht wie bisher mit direkten Tischnachbarn, sondern vielleicht halt die Tische ein bisschen auseinanderziehen, ein bisschen weniger Spieler und so weiter. Und ich weiß, mir geht's ja da auch nicht anders. Ich möchte ja auch so bald wie möglich wieder Magic spielen, aber auch gerade, weil du sagst, die Politik hat da nicht so ein Auge drauf. Natürlich nicht. Ich meine, es gibt deutlich, deutlich wichtigere Themen als Magic the Gathering. Und dementsprechend sind da die Local Game Store Besitzer und halt eben auch jeder selbst dafür verantwortlich, dann zu sagen, okay, verzichtet auf Handshake, haltet abreichend oder ausreichend Abstand zueinander, solange diese Gefahr noch akut ist. Vielleicht sogar Mundschutz, was, glaube ich, sinnvoll wäre in so einem nahen Environment. Und das ist auf jeden Fall wichtig, das nochmal zu sagen. Also von daher, ich bin mal gespannt, wie Jumpstart, also wie es dann sein wird, was wir gerade mit drin
haben. Ja, ich muss noch kurz was zu Jumpstart loswerden, weil ich bin jetzt auch gerade auf einem Artikel, den hier am Durchlesen noch nebenbei. Mhm. Und was ich gar nicht beim ersten Mal vom Jumpstart-Ankündigung, ich weiß gar nicht, ob es da bekannt war oder nicht, gesehen habe auf jeden Fall, ist, dass es ja diese Decks, die du ja angesprochen hast, die du quasi aufmachst, ja, bestimmte Themen haben.
Ja.
Und da finde ich es witzig, weil es gibt quasi häufige Themen und ganz rare Themen. Und da gibt es zum Beispiel die Themen, also die häufig sind, Flying, okay, Cats, Eldrazi, Goblins, okay, das ist alles, ne? Pirates. Aber da gibt es auch sowas wie Spooky, Hounds, Garruk. Ja. Als Thema und Doktor. Was soll das sein? Und dann aber Mythic Rare Team, da finde ich auch richtig cool. Phyrexians, Unicorns und Walls als Mythic Rare Thema. Das ist natürlich auch geil.
Ja, das ist.
Das ist schon witzig, das aufzumachen, zu wissen, ah, ich habe das Thema und dann, ah, okay, die und die Karte da draus. Ich glaube, das ist ein echt witziges Produkt und es ärgert mich echt. Die haben so viele coole Produkte angekündigt. Es ärgert mich echt, dass jetzt gerade nicht die Möglichkeit besteht, das zu spielen. Ich sitze immer noch auf meinem Mystery-Display, was ich so gerne spielen würde. Ich habe immer noch keine Karte davon verkauft, inklusive der Mana-Krypt, die habe ich immer noch. Es ist halt einfach so ärgerlich, aber ja, kann man halt nichts gegen machen.
Genau, das ist umso besser dann die Vorfreude, dass wenn wieder alles okay ist und dass man auch tatsächlich sagen kann, okay, es ist jetzt auch wieder sicher zu spielen und man hat wieder das Gathering in Magic. Dann ja, umso besser, dass man dann ja diese Vorfreude sich halt auch bewahrt und dass man dann mit der Energie, wie du halt auch dann rangehst und genau, dass es jetzt keinen großen zu viel dann von der Lust quasi genommen hat. Aber ja, genau, dann würde ich sagen, gehen wir zum letzten Thema für heute. Und zwar haben wir einen Artikel auf der Seite Wired. Zum Thema Magic the Gathering und genauer zum Thema MTG Finance. Der Titel oder der Artikel heißt The Stockbrokers of Magic the Gathering Play for Keeps. Und es ist ein sehr interessanter Artikel in dem Sinne, dass er quasi diese ganze finanzielle Aspekte nicht Magic-Spielern näher bringt. Und ich finde, da macht er auch schon einen ganz guten Eindruck von. Also es ist wirklich ein sehr, sehr langer Artikel. In dem Sinne ist der allerdings ein bisschen schwierig für, zumindest bei mir, als ich mir den durchgelesen habe und ich habe so ein paar Stimmen aus der Community gehört. Denn dieser Artikel bestätigt quasi was immer so als als Verschwörungstheorie in der Community herumflog. Und zwar zum Thema Pioneer und der Pioneer-Ankündigung. Denn man hatte vorher schon gesehen, dass so ein paar Karten aufgekauft wurden, dass halt einfach der Preis sich ein bisschen verändert hatte, noch vor der Ankündigung von Pioneer, von ein paar Schlüsselkarten, also von ein paar essentiellen Karten.
So Karten, die eigentlich da, also letzten Endes Karten, die damals im Standard gut waren, waren auf einmal und dann nachher nicht mehr, nicht gut genug für Modern, waren auf einmal aufgekauft und alle haben sich gefragt, so okay, warum?
Ja, genau. Und jetzt haben wir quasi die offizielle recherchierte Lösung. Und zwar ist tatsächlich ein Leak vorher passiert. Das war bisher halt immer nur eine Annahme von ein paar Leuten, weil das halt die einzige logische Erklärung ist, wie sowas passieren konnte. Und es wurde halt immer von der Community abgetan, so, ja, ihr habt doch keine Beweise. So, die Finance-Community hat gesagt, jetzt passt, hört doch mal auf mit euren Verschwörungstheorien. Wir sind auch nur Spieler. Wir haben auch nur agiert auf die Sachen, die es halt so gibt. Und jetzt haben wir hier teilweise Zitate oder wahrscheinlich Rekonstruktionen von Gesprächen, die dann sehr deutlich sagen, dass es halt Quellen gibt für MTG-Finance-Leute, die solche Sachen halt eben raushauen und dementsprechend dann Sachen aufgekauft werden. Es wird halt gesagt, dass also direkt am Anfang des Artikels wird quasi ein Dialog dargestellt über Discord, wo gesagt wird, okay, es gibt game-changing News, es ist noch nicht draußen, es gibt ein neues Papierformat, ein neues Competitive-Papierformat, wo Magic sehr krass hinter ist, mit dem Namen Pioneer. Und dass die Quelle, von der man das hat, dass sie vertrauenswürdig ist, denn sie hat seit 2 Jahren noch nicht irgendwelche falsche Informationen weitergegeben. Und das lässt natürlich nur mutmaßen, was für Informationen quasi dahinter steht. Und mir stößt das sauer auf, einfach nur, weil so wichtig MTG Finance für Magic the Gathering ist, für die Langatmigkeit des Formats und so weiter, umso schlimmer finde ich es eigentlich, dass es halt diese Praktiken gibt, dass es Leute wahrscheinlich von Wizards-Seite aus gibt, die solche Sachen leaken, damit sich andere Leute bereichen können. Und das Ganze ist ja nicht reguliert wie beim Aktienmarkt oder so. Das ist halt einfach nur ein Hobby.
Es ist halt einfach Insiderhandel, ne? Also es ist wirklich, das ist etwas, das ist, steht unter sehr, sehr, sehr strenger Strafe, wenn man das im offiziellen Aktienmarkt macht. Mhm. Vielleicht nahes Beispiel für Leute ist vielleicht das Bundeskartellamt, was auch so ähnlich agiert, wenn Leute sich untereinander absprechen, große Firmen. Zum Beispiel, wenn sich jetzt alle großen Supermarktketten zusammenschließen und sagen, hey, wir sind momentan in einer Situation, wo bestimmte Produkte sehr stark nachgefragt sind. Wir werden jetzt den Preis, obwohl es nicht notwendig ist, ums Dreifache ansteigen. Wir sprechen uns halt darunter ab. Und da leidet halt ein offener Markt drunter. Das gilt halt auch für den Aktienmarkt oder halt dann in dem speziellen Fall halt auch für den Magic-Markt. Wenn solche Absprachen getroffen werden, wenn es Leute gibt, die vorher Sachen wissen, dann kann man natürlich sehr, sehr, sehr viel Geld damit verdienen. Und das ist, wie gesagt, etwas, was unter sehr strenger Strafe steht eigentlich. Und das ist natürlich in so einem Bereich wie einem Sammelkartenspiel eine Grauzone. Aber gerade hier steckt so viel Geld in Karten. Das ist allein daran ersichtlich, dass es Karten gibt, die $100,000 kosten. Black Lotus, klar. Und da ist ja eigentlich ersichtlich, dass da auch da durch sowas halt Riesenprobleme entstehen. Und es gibt halt nun mal Leute, die durch Entscheidung wird ja nicht von die Entscheidung, dass Pioneer kommt, wird ja nicht von Mark Rosewater von heute auf morgen allein entschieden und bekannt gegeben. Da sind immer mehr Leute involviert und ja, da kann es natürlich immer jemanden geben. Das sieht man allein schon an den ganzen Leaks, die vorher aufkommen, wenn Karten gedruckt werden. Dass es da halt irgendwelche Quellen gibt, die sowas dann schon preisgeben. Und da ist natürlich auch viel Geld drin. Wenn ich, das ist ein schlechtes Beispiel, ich würde es nicht tun. Wenn jemand weiß, dass damit viel Geld verdient wird, dann sagt er, okay, ich gebe euch die Information für $5,000. Und das ist natürlich dann so eine Sache, wo vielleicht der ein oder andere, oder für 500 oder so, und keine Ahnung, ne, wo der ein oder andere dann schwach wird und sagt, hey, das ist das Geld, nehme ich gerne mit. Und ich schad ja keinem damit, denkt man sich dann vielleicht noch. Und dann vergisst man halt einfach wirklich, dass den Secondary Market schon extrem stark beeinflusst und auch ein Stück weit irgendwie kaputt macht und einfach extrem teuer, gerade Eternal-Format extrem teuer dadurch werden. Und da kann ich schon verstehen, dass Leute sagen, ich spiele lieber Standard, da weiß ich, die Sachen werden immer gedruckt und alles, was im Standard ist, wird ja noch gedruckt und da komme ich noch gut dran. Im Gegensatz dazu dann Eternal-Formate, wo dann halt so ein Insider-Handel vonstatten geht und die Leute sagen, nee, da verbrenne ich mir zu sehr die Finger. Die Karten werden dann vielleicht reprinted, werden dann vorher verkauft und ich stehe dann da mit meinem Playset Oko, was dann nichts mehr wert ist.
Ja, genau. Ja, das ist das ist halt immer so die Sache. Prinzipiell, also diese Marktstrukturen, dass wir auch so von Plattformen haben wie, weiß nicht, TCG Player in Amerika oder halt eben auch Card Market in Europa, ist ja auch einfach nur quasi das logische Weiterdenken von diesem Gedanke, dass Karten haben Wert. Und ich finde das auch soweit gut, denn man hat dann solche Sachen wie, man öffnet ein Pack auf und man hat die alternative Artwork, Full Art, Foil-Karte gezogen, die halt sehr viel Kohle wert ist. Mich nervt's halt einfach nur dieser Punkt, den du auch eben schon gesagt hast, mit diesem Inside-Trader, dass es halt außerhalb von diesem einigermaßen zufälligen Random-Markt, okay, welches Produkt wird wie oft geöffnet? Also wir hatten sowas, glaube ich, bei Kamigawa, dass das ein historisch schlecht geöffnetes Pack oder Booster-Set quasi ist, dass wir diese Ebene verlassen haben, wo alle so ein bisschen auf einem Level sind, sondern dass es halt eben diese Insider-Informationen gibt und dass Leute nahe von Seattle einfach wohnen, dann dort Leute kennen, die wieder Leute kennen, die wieder Leute kennen, die bei Wizards arbeiten, die dann dort sowas leaken können, wenn sie dann wollen. Wir hatten ja auch sowas, ich glaube, zu Zeiten von Ixalan, wo ein komplettes Sheet quasi noch vor der Preview-Season gespoilt wurden aus der Druckerei, weil sich da einfach irgendjemand gedacht hat, okay, ich fotografiere das jetzt einfach und bekomme vielleicht ein bisschen Kohle dafür online. Und es sind halt so viele Sachen, wo ich dann denke, okay, da wird's wirklich wirklich unschön. Und das ist halt so ein Ding in diesem Artikel. Also ich finde den durchaus lesenswert, auf jeden Fall. Ich finde den auch sehr informativ. Und nur halt, wie gesagt, als Magic-Spieler stößt man da so ein bisschen wieder auf. Ich glaube auch ein bisschen was, weil er auch hier im Artikel aufkommt. Hier Rudy von Alpha Investments taucht hier quasi auch auf, der dann auch sehr viel auf seinem YouTube-Kanal über dieses Thema Trading und finanziellen Sachen quasi redet und auch sehr transparent ist. Der stößt ja auch bei Leuten sauber auf, die quasi einfach nur Magic-Spieler sind und dann denken, okay, du bereicherst dich hier gerade an einem Markt, wo Leute einfach nur spielen wollen. Und er sagt dann aber auch, ja gut, es ist ja nicht verboten, also warum sollte ich das denn nicht machen? Und das, ja, ist halt, das ist halt so ein interessantes Juggling oder auch diese Rolle von Wizards of the Coast. Sollte man es unterbinden? Sollte man dagegen vorgehen? Kann man dagegen vorgehen? Was tut das halt der Gesundheit des Spiels zu tragen? Und ja, so viele Optionen hat man nicht. Ich meine, wir hatten noch vor ein paar Folgen das Thema Fetchländer. Und ich glaube, alle MTG-Finance-Leute waren sehr, sehr froh, als sie dann dieses Secret Lair Ultimate gesehen haben und gesehen haben, okay, es ist ein sehr, sehr limitiertes Gut. Zum einen, um es selbst einzukaufen, um es wieder teuer verzukaufen. Auf der anderen Seite, dass der Wert ihrer Sammlung von tausenden Scalding-Tarns oder was auch immer die dann haben, halt nicht zu krass am Wert verliert, sondern schön weiterverkauft werden können für 100 oder 90 plus Dollar.
Ja, also das ist wirklich eine sehr, sehr umstrittene Sache. Du hast schon zu Recht gesagt, das Financing ist irgendwie wichtig, in irgendeiner Art und Weise, dass man auch irgendwie das Gefühl hat, ich habe jetzt hier gerade meine Karten, die ein bisschen was wert sind und so, und ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich habe zwar ein funktionierendes Deck, wofür ich mal 600 Euro ausgegeben habe, aber das ist jetzt irgendwie nur noch 10 Euro wert, weil alles reprinted worden ist und so. Also das hat schon irgendwie so seine Wichtigkeit alles, aber auf die Art und Weise Insiderhandel quasi auszunutzen, ist schon sehr hart, und da ist der Artikel natürlich sehr interessant, wird natürlich in der Videobeschreibung verlinkt sein, der geht sehr, sehr lange, ist leider nur auf Englisch, wir haben jetzt ja noch einen kleinen Teil davon angerissen, da wird noch viel, viel über diesen ganzen Handel und über die Evolution dieses Handels quasi gesprochen und ist auf jeden Fall sehr interessant, lest euch das gerne mal durch.
Ja. Genau. In dem Sinne, wenn du jetzt gerade kein Thema mehr hast, würde ich sagen, sind wir auch schon soweit für diese Folge. Und in dem Sinne, lasst uns auf jeden Fall teilhaben an euren Erfahrungen mit diesen Themen, die wir heute haben. Wie steht ihr weiterhin zum Thema Companion? Ist es was wir bannen sollten? Habt ihr eure DCI-Nummer-Historie abgespeichert? Holt ihr euch die Secret Lair? Godzilla Basics und MTG Finance, ist es notwendig oder sollte man irgendwie versuchen, dagegen vorzugehen? Lasst es auf jeden Fall wissen in den Kommentaren. Und denkt dabei auch an unseren Sponsor der heutigen Ausgabe, und zwar tokens4mtg.com, und das hier ab einem Bestellwert von 10 Euro mit dem Code RadioRavnica1 ein Manga-Kraken-Token und mit dem Code RadioRavnica2 ein Toon-Kraken-Token. Ich werde das auch nie richtig hinbekommen, das auszusprechen, bekommen könnt. Das Ganze zeitexklusiv über unsere Codes ab einem Bestellwert von 10 Euro. Vielen Dank fürs Sponsoring, tokens4mtg.com, und in dem Sinne, bis zur nächsten Woche. Haut da rein. Ciao.
Ciao.